Guten Morgen allerseits. Lasst uns beten. Herr Jesus, du bist Gott, du bist Sieger. Du hast damals auf Golgatha gesiegt und du hast damals gesiegt gegen den Pharao und du siegst noch heute. Danke, dass du mächtiger bist als alle Mächte der Finsternis. Der Vater hat dir gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Danke, dass du unser Herr bist. Und so wollen wir dich bitten, dass du zu uns sprichst durch dein Wort. Amen. Tja, ein gewaltiger Text, den Helen da vorgelesen hat. Und nachdem der Werner das letzte Mal gezeigt hat, dass man mit einem Witz beginnen darf, beginne ich nicht mit einem Witz, sondern mit einer Anekdote, die sich aber wirklich ereignet hat. Da saß ein junger Mann vor der Gedächtniskirche in Berlin und hat eben diesen Text hier gelesen. Und dieser Text hat ihn gepackt und er ist aufgesprungen und hat gerufen: Halleluja, der Herr ist groß, mitten in Berlin vor der Gedächtniskirche. Und ein aufgeklärter Zeitgenosse hat gemeint: Junger Mann, was ist denn langsam? Ja, der Herr hat, Gott hat sein Volk mitten durchs Schilfmeer geführt. Junger Mann, langsam. Das Wasser, das war nur so tief, das war gar kein Wunder. Findet eine ganz natürliche Erklärung. Er hat sich etwas betröppelt hingesetzt, hat aber weitergelesen. Halleluja, der Herr ist ja noch größer. Ja, was ist denn jetzt? In so ein bisschen Wasser hat er den Pharao mit Salz, seinen Wagen und seinem Heer ertränkt. Ja. Halleluja. In so ein bisschen Wasser. Das ist ein Urerlebnis von Israel, von Gottes Volk. Wie er mit mächtiger Hand sein Volk aus Ägypten auch durch dieses Schilfmeer geführt hat. Da gibt es keine natürliche Erklärung, außer er ist größer. Gott ist Sieger. Gott hat das wirklich getan. Und genauso real, wie Gott hier gesiegt hat, genauso real hat er damals am Kreuz auf Golgatha den Satan besiegt. Ich bin ursprünglich naturwissenschaftliche Richtung gewesen. Und gerade als Naturwissenschaftler ist mir das so bewusst: Gott steht über allem. Gott ist Sieger. Er kann das, was hier steht. Das war auch für den Paulus selbstverständlich. Und er greift diesen Text, dieses Erleben, wie Israel durchs Schilfmeer geführt wird, in 1. Korinther 10 auf. Und diesen Text möchte ich uns lesen. 1. Korinther 10. Wenn ihr dazu nochmal bitte aufsteht. Da schreibt Paulus: Ihr sollt aber wissen, liebe Brüder und Schwestern, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren, alle durch das Meer hindurchgezogen und alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Alle aßen dieselbe geistliche Speise und alle tranken denselben geistlichen Trank, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der mit ihnen zog, der Fels aber war Christus. Doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen. Sie wurden in der Wüste niedergestreckt. So sind sie für uns ein Mahnmal geworden, dass wir nicht das Böse begehren, wie jene es begehrt haben. Werdet nicht zu Dienern der nichtigen Götter wie einige von ihnen, von denen es heißt: Das Volk ließ sich nieder zum Essen und Trinken und sie erhoben sich zum Tanz. Lasst uns nicht Abgötterei treiben, wie manche von ihnen Abgötterei getrieben haben und dann umgekommen sind. 23.000 an einem Tag. Lasst uns Christus nicht versuchen, wie einige von ihnen es getan haben und dann von den Schlangen getötet wurden. Und murrt nicht, wie einige von ihnen gemurrt haben und dann durch den Verderber umgebracht wurden. Solches ist jenen auf beispielhafte Weise widerfahren, aufgeschrieben wurde es, um uns den Sinn zurechtzurücken, uns, auf die das Ende der Zeiten gekommen ist. Darum, wer zu stehen meint, sehe zu, dass er nicht falle. Wort des lebendigen Gottes. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Hier in 1. Korinther 10 ist von großen Erfahrungen mit Gott die Rede, ganz große Erfahrungen. Aber hier sind auch eindrückliche Warnungen. Wenn ihr diese großen Erfahrungen gemacht habt, dann passt auf, dass ihr damit recht umgeht. Fangen wir mit den Warnungen an. Eine Warnung möchte ich heute voranstellen. Erfahrungen mit Gott reichen nicht, Christsein muss gelebt werden. Erfahrungen mit Gott reichen nicht, Christsein muss gelebt werden. Da heißt es in Vers 5, doch an den meisten von ihnen hatte Gott kein Wohlgefallen, sie wurden in der Wüste niedergestreckt. Die hatten alle den gleichen Anfang mit Gott gemacht, aber nicht alle kamen ans Ziel. Ein Großteil starb in der Wüste. Da war verheißen, da ist das gelobte Land, da will euch Gott hinführen. Aber sie kommen nicht an. Das ist für so ein, ja, wie ein Mahnmal, das der Paulus hier hinstellt. Pass auf, schau dir die Geschichte Israels an. Das ist ein Mahnmal, so musst du aber nicht enden. So musst du nicht enden. Gott hat etwas anderes vor. Du kannst, du wirst mit Christus ans Ziel kommen. Ein Mahnmal im Text. Vorsicht vor Götzendienst. Götzendienst werden genannt. Zieht sich durch die ganze alttestamentliche Geschichte immer wieder Problem. Götzen, andere Götter, die verehrt werden, die das Herz packen. Neutestamentlicher Götze, es ist nicht das erste Mal, dass ich darüber spreche, ist der Mammon. Wir können nur einem Herrn dienen. Das ist so ein Mahnmal. Vorsicht, hast du einen Götzen, an dem dein Herz hängt und der dich im Griff hat. Ein weiteres Mahnmal, Vorsicht vor Gott versuchen, vor Christus versuchen, steht hier im Text. Sie haben Gott versucht. Nachfolge ist kein Spiel, kein Spiel. Ich möchte euch allen Mut machen, wirklich ganz ernst mit Jesus zu machen. Ganz ernst. Und zwar jetzt und hier und heute. Es gab früher so ein nettes Traktat, zu jung für Gott, zu beschäftigt für Gott, zu verliebt für Gott, Zeit. Und irgendwann heißt es in diesem Traktat, da ist dann das Grab zu sehen, zu spät. Jetzt ist Zeit, ganz ernst mit Gott zu machen. Das ist ein Mahnmal, was uns hier in diesen alttestamentlichen Texten aufgezeigt wird. Ein weiteres Mahnmal, da wird mal wieder dieses Murren erwähnt. Die beiden letzten Predigten, vor einer, vor zwei Wochen, haben das ja auch aufgegriffen. Murren, haben wir genug dazu gesagt, aber das ist gefährlich und das muss nicht sein. Vorsicht vor falscher Selbstsicherheit. Nochmal Vers 12, darum, wer zu stehen meint, seht zu, dass er nicht falle. Wann komme ich am leichtesten zu Fall? Bei mir ist es, wenn ich gerade so einen schönen geistlichen Sieg, so eine ganz tolle Erfahrung mit Jesus hinter mir habe und meine, ich stehe fest und vergesse, dass Christus gesagt hat, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Vergisst du das auch manchmal? Das ist nicht umsonst, das ist nicht eine Kleinigkeit, dass uns Jesus vor genau dem warnt. Falsche Selbstsicherheit, es kommt alles aus Christus, aber es kann alles aus Christus kommen. Diese ganzen Mahnmale, die ich jetzt aufgezählt habe, die sind eindrücklich und die sind notwendig im wahrsten Sinne des Wortes und die sind gut. Denn es geht auch anders. Das ist der eine Punkt, über den der Paulus hier sehr, sehr deutlich spricht. Der andere Punkt ist, diese Israeliten haben ganz große Erfahrungen mit Gott gemacht. Ganz große Erfahrungen mit Gott. Da heißt es in Vers 1, ihr sollt aber wissen, dass unsere Väter alle unter der Wolke waren. Alle unter der Wolke. Damals war das Zeichen für die Gegenwart Gottes, dass eine Wolkensäule über der Stiftshütte, dem damaligen Heiligtum war. Wenn diese Wolke da ist, dann ist Gott gegenwärtig. Alle haben diese Gegenwart Gottes erlebt. Und zwar nicht nur etwas gespürt, sondern diese Gegenwart Gottes war so heilig, wenn dieser heilige Gott kommt, dass sie sich gar nicht mehr dahin getraut haben. So stark präsent war Gott. Tagsüber Wolkensäule, nachts eine Feuersäule. Das siehst du immer. Was für eine Erfahrung, Gott Tag für Tag, 24 Stunden, gegenwärtig zu haben. Und was für eine Erfahrung, dass das Volk Israel da gemacht hat, dass Gott ihnen gezeigt hat, jetzt sollt ihr lagern, euer Lager hier aufschlagen, dann hat sich die Wolkensäule hier niedergelassen, stopp, und wenn sie weiterziehen sollten, dann ist die Wolkensäule wieder losgezogen. Wo sollen wir hin? Ja, dahin, wo die Wolkensäule geht. Was für eine Erfahrung mit Gott, wenn du wirklich Schritt für Schritt jeden Tag auf diese Art und Weise gelenkt wirst. Was haben wir für einen guten Gott, der auf die Art gegenwärtig ist und der auch zeigt, wo es lang geht. Nochmal Vers 1. Ihr sollt wissen, dass unsere Väter alle durch das Meer hindurchzogen. Alle. Da gab es nicht welche, die eine Brücke genommen haben. Es gab auch keine, die ums Meer außen rum gezogen wären. Es gab keine, die am Ufer zurückgeblieben sind, sondern alle sind da durchgezogen. Könnt ihr euch das vorstellen? Hier haben wir gehört in Exodus, in 2. Mose 14, rechts eine Wasserwand, links eine Wasserwand, weil steht nicht da, wie hoch die ist. Und dann ziehst du da durch. Was für eine Erfahrung, dass Gott, dem nichts unmöglich ist, selbst Wasser wie mit Wänden, mir fehlt das Wort, was soll man sagen? Eine Wasserwand errichtet und du, so heißt es im Text, trockenen Fußes hier durchziehst. Was für eine Erfahrung mit Gott. Dieser Gott kann einfach alles. Sie hatten alle erlebt, was es heißt, wenn Gott als Sieger seine Herrlichkeit zeigt. Hast du erlebt, wie Gott dich gerettet hat? Hast du erlebt, wie dir gegenwärtig wurde, dieser Jesus ist am Kreuz für meine Schuld gestorben? Und hast du erlebt, das, was wir vorhin gesungen haben, da sind die Ketten zerrissen, hieß es da. Die Ketten gerissen. Hast du erlebt, wie du vorher mit den Ketten der Sünde umgürtet warst, umkettet warst, sodass du dich nicht mehr rühren konntest, wie dich Satan so im Griff hatte? Und dann kommt dieser allmächtige Gott in dein und mein Leben und die Kette ist gerissen. Was für Erlebnisse mit Gott. Gott ist Sieger. Ihr sollt wissen, dass alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft wurden. Alle in der Wolke und im Meer auf Mose getauft. Taufe wird selten in der Bibel übertragen gebraucht. Das scheint mir so eine Stelle zu sein. Von Jesus heißt es einmal, über Jesus heißt es, er wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Das ist so eine Stelle, da ist Taufe übertragen gemeint für ein großes Handeln Gottes. Hier ist wohl eine besondere Form von Taufe gemeint. Taufe hat mit Rettung und mit Tod zu tun. Mit Rettung und mit Tod. Hier, wo sie durchs Schilfmeer gehen, werden sie gerettet, aber für den Pharao und seine Heerschar tot. So ist es auch mit christlicher Taufe. Rettung für den Täufling, Tod für unseren alten Menschen. Vielleicht hat Paulus daran gedacht. Taufe hat aber auch mit Neubeginn zu tun. Ein Neubeginn mit Gott, mit dem Gott, der sich als Retter und als Sieger bewiesen hat. Taufe ist etwas Wunderbares. Wenn du auf Christus getauft bist, es fängt etwas Neues an. Und auf Taufe, ein letzter Punkt für diese Bildsprache, auf Taufe folgt ein Bundesschluss. Nachdem sie hier durchs Schilfmeer gezogen sind, wir sind ja in Kapitel 14, kommt einige Kapitel weiter der Bundesschluss. Gott lässt sich auf den Menschen ein, nachdem er gezeigt hat, dass er der Sieger ist. Gott schließt einen Bund, bindet sich an den Menschen. War das auch bei deiner und bei meiner Taufe so, dass da ein Bundesschluss erfolgt ist danach? Wir stehen in einem neuen Bund mit Gott. Sie sind auf Mose getauft. Da hatte ich doch ein bisschen zu knabbern, was denn das meinen soll, auf Mose getauft. Und dann schaut man sich verschiedene Bibelkommentare an und hat den Eindruck, die anderen haben es vielleicht auch nicht ganz verstanden. Das ist ein schwieriger Ausdruck. Und dann geht es ein bisschen so als Prediger, am liebsten wird man die Stelle rauslassen. Aber einige warten drauf, dass man etwas dazu sagt. Und so versuche ich es. Ich weiß nicht, ob es der Weisheit letzter Schluss ist. Auf Mose getauft könnte meinen, dasselbe. Sie haben dasselbe erlebt, was Mose erlebt hat. Sie haben dasselbe erlebt, was Mose erlebt hat. Mit Mose haben sie die Allmacht und den Sieg Gottes erlebt. Mit Mose sind sie trockenen Fußes durchs Schilfmeer gegangen. Mit Mose haben sie Gottes Sieg erlebt. Eine Möglichkeit. Auf Mose getauft könnte auch meinen, sie sind gerettet und gehören zum Gottesvolk dazu. Sie gehören zum Gottesvolk dazu. Wer nicht in Ägypten geblieben ist, sondern es gewagt hat, mit Mose loszuziehen. Und wer dann sogar sich noch getraut hat, hier zwischen die Wasserwände hineinzugehen, der gehört, nachdem er trockenen Fußes am anderen Ufer angekommen ist, dazu. Ich habe das bisher in christlicher Gemeinde selten erlebt, dass man so richtig es als Höchstes setzt, ich gehöre zum Volk Gottes dazu. Ich habe das in Israel viel stärker erlebt. Diese Freude darüber, wir gehören zu Gottes Volk dazu. Auf Mose getauft, ich gehöre zu Gottes Volk. In dem Sinne bin ich glücklich, auf Mose getauft zu sein. Auf Mose getauft meint schließlich auch, sich immer wieder daran zu erinnern, was Gott Großes getan hat. Was Gott Großes getan hat. Auch das habe ich von den Juden heute gelernt. Meine Frau und ich waren in diesem Frühjahr ja einige Zeit in Jerusalem zum Passafest. Was wird an Passa gefeiert? Befreiung aus Ägypten. Was für eine Erinnerung. Jahr für Jahr sich erinnern, und zwar als Zentrum des Jahres und des Lebens, das hat Gott Großes getan. Das war jetzt im Frühjahr. Im Herbst machen sie es nochmal ähnlich. Laubhüttenfest. Da ist nochmal diese Erinnerung, Gott ist der Sieger. Gott hat uns befreit. Wir gehören zu diesem Volk dazu. Hier ist noch von mehr Erfahrungen die Rede, bringen wir das zum Abschluss. Alle aßen dieselbe geistliche Speise, alle tranken denselben geistlichen Trank. Das hat Werner letzten Sonntag behandelt. Viele, viele Erfahrungen mit Gott haben sie gemacht, sagt der Paulus. Nutzen wir die Erfahrungen. Wenn man Gott so erfahren hat, wie es das Volk Israel getan hat und er immer noch derselbe Gott ist, dann können wir ihn doch heute auch erfahren, oder? Ich möchte nochmal mit euch in diesen Text Exodus 2. Mose 14 hinein zu diesen Gotteserfahrungen. Helen hat das vorhin eindrücklich geschildert. Wie hast du gesagt? Links ein Berg, rechts ein Berg, vorne das Meer und hinten die Ägypter. Was für eine verzweifelte Situation. Das sieht nur nach Niederlage aus, im günstigsten Fall neue Versklavung. Das ist das Günstigste. Könnte aber auch übler ausgehen, denn der Pharao findet das gar nicht gut, dass er dieses Volk hat ziehen lassen, nachdem ihn Gott dazu gezwungen hatte. Und da heißt es in Vers 1, mitten in dieser Situation, die so völlig aussichtslos ist, und der Herr redete zu Mose. Und der Herr redete zu Mose. Was für eine geistliche Erfahrung, wenn wirklich die Not am größten ist, wenn alles hoffnungslos aussieht und es hier heißt, Gott redete zu Mose. Hast du das auch erlebt, dass es nur noch dunkel war? Hast du es auch erlebt, dass geistliche Niederlage war? Du bist wieder in Sünde gefallen. Hast du es auch erlebt, dass nur noch Hoffnungslosigkeit da war? Hast du es auch erlebt, dass du todkrank warst? Hast du es auch erlebt, dass es keine Chance mehr gab? Und dann redet Gott. Und dann redet Gott. Und du merkst, er hat dich nicht vergessen. Er hat dich auch nicht wirklich in eine Sackgasse geführt. Denn er kennt den Ausweg. Und hast du erlebt, dass Gottes Gegenwart dann rettet und Heil schenkt? Das wünsche ich jedem von uns für die schweren Stunden, die auch manchmal im Leben sind. Der Herr redet. Was sagt der Herr zu Mose? sage den Israeliten, sie sollen umkehren und sich dort lagern, dort am Meer. Mitten in diesem Elend, wo kein Licht mehr am Ende des Tunnels zu sehen ist, sieht Gott meine Not und weiß, wo es hingeht. Weiß, wo es hingeht. Ich finde das so tröstlich. Ich frage mich oft, wo soll es eigentlich hingehen? Was ist jetzt dran? Und da ist einer, der einen Plan hat. Einen Plan hat und der diesen Plan nicht für sich behalten wird. Vers 3. Der Pharao wird von den Israeliten denken, sie irren im Land umher, die Wüste hat sie eingeschlossen. Woher kennt Gott Satans Gedanken? Er ist allwissend und er sieht jede Situation. Kann es sein, dass Gott deine und meine Situation ganz genau im Blick hat, bis dahin, was sich der Satan gerade überlegt, dass du oder ich zu Fall kommen, dass wir aufgeben? Gott weiß alles. Der Satan kann noch nicht mal etwas denken, geschweige denn tun, das Gott nicht weiß und das Gott nicht im Griff hätte. Für mich ist das so ein Trost, dass da einer ganz klar viel, viel mächtiger ist, dass einer Sieger ist, egal wie knüppeldick es kommen mag. Gott ist Sieger. Er weiß sogar die Gedanken von diesem Pharao hier, der nichts will als Böses. Und Gott spricht, und ich werde das Herz des Pharao verhärten und er wird ihn nachjagen. Nochmal in Vers 8, der Herr verhärtete das Herz des Pharao und er jagte den Israeliten nach. Vers 17, ich werde das Herz der Ägypter verhärten. Dreimal in diesem Text. Gott verhärtet das Herz, macht das Herz hart. Der Pharao war ja gezwungen gewesen, Israel ziehen zu lassen, nachdem so furchtbar die Gerichte Gottes über Ägypten gekommen war, bis hin zum Tod der Erstgeburt, inklusive des Sohnes, des erstgeborenen Sohnes von Pharao. Und dann wurde anscheinend sein Herz zumindest insofern weich, um in diesem Bild zu bleiben, dass er die Israeliten hat ziehen lassen. Ja, geht. Er hat auch gesagt, bitte geht schnell. Verständlicherweise. Und jetzt macht er sein Herz hart und möchte das rückgängig machen. Wenn wir hier ins zweite Buch Mose schauen, ist ungefähr die Hälfte der Stellen, der Herr verhärtet das Herz. Und die andere Hälfte der Bibelstellen, der Pharao selbst verhärtet sein Herz. Was geschieht da? Es heißt in Römer 1, Römerbrief, erstes Kapitel, in den Versen 24, 26 und 28, dass Gott Menschen in ihre Bosheit, in ihre Sünde, in ihre Begierde dahin gibt. Normalerweise wehrt Gott den bösen Herzen von Menschen, den bösen Plänen, den bösen Taten. Aber als Gerichtshandeln Gottes finden wir in Römer 1, dass Gott diese Bösen und das Böse in uns quasi von der Leine lässt. Gott gibt dem Bösen Raum, lässt sich das Böse entfalten. Und was ist den Menschen alles drin? Und was passiert, wenn Gott das tut? Dann kann sich das Böse austoben. Das ist das, was wir hier erleben. der Gott wehrt dem Pharao nicht mehr, sondern er überlässt ihn mit seinem bösen Herzen sich selbst. Das meint, Gott verhärtet sein Herz. Ich fürchte, dass wir das erleben bis heute, dass Gott nicht bei jedem Menschen ständig das Böse verhindert, was in Menschen drin ist, sondern Menschen dürfen es ausleben. Hier leidet das Gottesvolk Israel darunter. Wie viel leiden wir darunter? Das ist eine geistliche Erfahrung. Und man fragt sich dann manchmal, warum muss ich denn unschuldig leiden? Das ist ein Grund, weil Gott das Böse nicht einfach ganz abschafft. Das wäre ein Traum, oder? Sondern weil Gott auch heute Menschen das ausleben lässt. Auch heute noch verhärtet Gott das Herz von Menschen. Israel leidet darunter. Israel wird hier schwer geprüft. Aber es kommt zum Segen. Nehmen wir mal noch den Vers 4. Da heißt es nochmal, ich werde das Herz des Pharao verhärten, er wird ihnen nachjagen, dann will ich am Pharao und an seinem ganzen Heer meine Herrlichkeit zeigen, und die Ägypter sollen erkennen, dass ich der Herr bin. Auch das findet sich im weiteren Text. An diesem ganzen Geschehen, an diesem Sieg gegen den Pharao und seine Mächte, da soll Gottes Herrlichkeit offenbar werden. Das ist bis heute so. Wenn Jesus siegt, im Großen, wenn ganze Erweckungen geschehen, wenn Gemeinden gebaut werden, wenn es so richtig boomt, wie es in manchen Teilen der Welt der Fall ist, da wird Gottes Herrlichkeit so offen sichtbar. Im Großen, aber auch im Kleinen, im Leben von jedem seiner Kinder. Jedes Mal, wenn Jesus in deinem oder meinem Leben Sieger ist, wird ein Stück seiner Herrlichkeit sichtbar. Wir machen ihm Ehre, wenn er der Sieger ist. Machen wir einen kleinen Sprung im Text. Einer der wunderbarsten Verse ist sicherlich der Vers 14. Der Herr wird für euch kämpfen und ihr sollt stille sein. Sollt stille sein. Wer soll damals mit dem Pharao und seinen Reitern und seinen Heeren fertig werden, wenn nicht Gott? Wer soll heute, auch in unserem Alltag, mit dem Satan fertig werden, wenn nicht der Sieger Jesus Christus? Wie soll ich bestehen? Ist euch aufgefallen, wie eindrücklich hier auch diese ganze Macht von Pharao beschrieben wird? 600 auserlesene Wagen und dann noch alle anderen Streitwagen und die Zahl der Pferde und Reiter wird gar nicht genannt. Und es wird mehrfach im Text betont, seine Macht. Ja, so ist der Feind auch heute. Aber wir haben die Zusage, Jesus wird für uns kämpfen und ich soll stille sein. Seine Stärke in der Anfechtung, seine Stärke in Leid, seine Stärke gibt den Sieg. Das ist die eine Seite. Was mich sehr bewegt bei diesem Text ist der nächste Vers. Vielleicht überliest man den nochmal. Ich lese uns ab nochmal Vers 14 und dann den Vers 15. Mose sprach zum Volk, der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber sollt euch still verhalten, ihr sollt still sein. Und dann heißt es in Vers 15, und der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? sage den Israeliten, sie sollen aufbrechen. Das ist doch seltsam, oder? Erst heißt es still sein. Jetzt kämpft der Herr. Und dann heißt es, aber ihr sollt das tun, was ich euch aufgetragen habe. Israel soll jetzt nicht einfach am Ufer warten. Das wäre angenehmer. Also ich wäre lieber am Ufer gewartet und hätte zugesehen, was jetzt mit den Ägyptern passiert. Nein, sie machen den Glaubensschritt und gehen hier ins Wasser. Oder da, wo eben noch das Wasser war. Und die Wasserwände sind die ganze Zeit drohend, aber sie machen genau das, was Gott gesagt hat. Sie gehen durch. Und dann heißt, aber es beschäftigt mich, dass hier steht, der Herr sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Es ist doch klar, was ihr tun sollt. Ich habe es euch klipp und klar gesagt. Also geht los. Manchmal geht es mir auch so, dass ich viel zu viel noch mit Gott schreie, hadere, sonst etwas tue, als einfach das zu machen, was er gesagt hat. Was er gesagt hat. Wenn du große Erfahrungen mit Gott machen willst, dann musst du das tun, was er sagt. Und nicht wie das Kaninchen vor der Schlange, so vor dem Satan sitzen bleiben, in Schreck erstarrt. Sie ziehen los. Und dann heißt es am Ende des Textes, kommen wir zum Schluss. So rettete der Herr an jenem Tag Israel aus der Hand Ägyptens und Israel sah Ägypten tot am Ufer des Meers. Und Israel sah, wie der Herr mit mächtiger Hand an Ägypten gehandelt hatte. Und das Volk fürchtete den Herrn. Und sie glaubten an den Herrn und an Mose, seinen Diener. Wenn ich erlebe, wie Gott in meinem Leben Sieg schenkt, dann wächst mein Glaube mehr und mehr. Und meine Ehrfurcht vor ihm wird immer größer, denn er ist der Sieger. Lasst uns beten. Herr Jesus, es ist unfassbar, wie du damals gesiegt hast. Du bist der allmächtige Gott. Du kennst den Feind durch und durch und du bist stärker. Und du hast den Sieg auf Golgatha errungen. Und danke, dass wir heute in deinem Sieg stehen. Danke, dass du heute den Satan überwunden hast und immer wieder überwindest. Und dass wir deshalb in deinem Sieg leben können. Danke, dass du, der allmächtige Gott, dich in all deiner Liebe uns zugewandt hast, Mensch geworden bist, für uns gestorben bist und uns heute in deine Nachfolge gerufen hast. Danke, dass du der Sieger bist, Herr. Amen.